Ja, hallo liebe Kinder, auch von meiner Seite. Das habt ihr ja toll gemacht mit den Videos. Mussten euch eure Eltern helfen? Weil ich konnte mich gut mit dem Noel sehr gut identifizieren. Noel, du hast gesagt, du freust dich auf die Pause, ne? Genau. Und der sich auf gar nichts gefreut hat, wer war das? Ja, da haben die Eltern nicht so gut mitgeholfen. Einfach nicht mitgeholfen, einfach mal ehrlich sein, ne? Genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Kinder, wisst ihr, worauf ich mich immer freue, wenn Einschulungsgottesdienst ist? Das ist so ähnlich wie auf meiner Hochzeit. Man steht zwar auf der Bühne, aber man wird nicht angeguckt und nicht beachtet, weil hier etwas viel Interessanteres ist und das seid ihr. Und wisst ihr, ihr müsst gar nicht nervös sein. Ihr dürft wissen, eure Eltern, die da sitzen, die sind viel nervöser gerade, weil die denken sich so, wie wird sich mein Kind benehmen? Nimmt er einen Rucksack auf den Kopf oder ähnliches? Und deshalb könnt ihr hier ganz entspannt sein und den Gottesdienst genießen. Wir wollen uns Gedanken machen über das Thema. Wer kann denn schon lesen überhaupt von euch? Wer? Meldet euch mal. Ja, wer kann schon seinen Namen lesen? Und auch schreiben? Wow, super. Da seid ihr schon richtig gut vorbereitet für die Schule. Okay, genau. Und das heutige Thema, Talib, bitte die erste Folie einblenden. Das heutige Thema ist, wer bin ich? Und ich würde euch mal fragen, hier, guckt mal hier hin. Ich bin schon länger aus der Schule raus, deshalb, ich nehme einfach dran. Ihr müsst euch nicht mal melden. Wenn ich euch frage, wer bist du? Sag nochmal. Liana? Das ist Liana. Aber Liana, das ist doch dein Name, oder? Und wer bist du? Liana. Aber die heißt doch nur Liana. Aber wer ist sie? Schwierig, ne? Was könntet ihr denn sein? Ich bin? Das wird schwierig, ne? Vielleicht könntet ihr sagen, ich bin Erstklässler. Aber dann würde ich sagen, das ist doch nur euer Bildungsweg, euer Weg, eure Karrierelaufbahn beginnt mit der ersten Klasse. Aber wer seid ihr? Vielleicht könntest du sagen, ich bin Dortmund-Fan, oder? Ja, ne? Muss man dir noch abraten, aber man könnte sagen, ich bin Dortmund-Fan. Aber das ist nur das, was er gerne in der Freizeit macht oder guckt. Das ist nur sein Hobby. Aber wer ist er? Und dann, jetzt lachen wir über die Kleinen, aber dann fragen wir uns, ja, wer sind wir? Wer bist du? Dann würde einer vielleicht sagen, ja, ich bin Schlosser. Aber das ist ja nur der Beruf, Schlosser oder Autoverkäufer oder was auch immer. Das sind ja nur Berufe. Und dann wird es schon ganz schön kompliziert. Ja, ich bin Papa oder ich bin Kind von dem und dem. Von dem und der meistens. Und das ist aber nur der Familienstand. Wer bestimmt denn deine Identität? Oder wer bist du wirklich? Ja, Henry.
Ich bin ich und was ich bin ein ganz normaler Mensch.
Oh. Der hat sich gut auf den Gottesdienst heute vorbereitet, ne? Später, Henry, ja? Genau. Also, ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wer sind wir überhaupt und wer bestimmt unsere Identität? Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Weil wisst ihr, Kinder, mir ist es ein riesengroßes Anliegen, dass ihr keine Schlägertypen seid oder werdet und dass ihr keine Heul, ihr wisst schon, werdet, sondern es ist mir ein Anliegen, dass ihr heute hier rausgeht, wisst, wer ihr seid. Okay? Weil das wird alles bestimmen, euer ganzes Leben, euer Verhalten wird das bestimmen, wenn ihr wisst, wer ihr seid und wer euch geschaffen hat, wer euch gewollt hat. Das wird, wenn ihr in Konfliktsituationen seid, wie jetzt gerade die zwei, dann wird das Auswirkungen darauf haben, ob man aggressiv wird oder ruhig wird, wie man sich verhält in verschiedensten Situationen. Und das wäre doch zu kurz gedacht, wenn ihr sagt, wenn ich in die Schule komme, dann werde ich herausfinden, wer ich bin. Wenn ich eine 1 schreibe, was bin ich dann? Ich bin ein guter Schüler, ja? Genau, dann ist man ein guter Schüler, sagt sie. Das heißt, ich schreibe eine 1, ich bin ein guter Schüler. Schreibt man eine 4 oder 5? Ui, auf einmal bin ich ein schlechter Schüler. Dann lachen die Leute über meine Witze in der Schule, meine Kameraden. Dann bin ich der coole Klassenclown, oder? Und mal werde ich gehänselt, mal werde ich ausgeschlossen, mal will keiner neben mir sitzen. Was bin ich dann? Dann bin ich ein Nichtsnutz, dann bin ich ein Opfer, dann wird über mich gelacht. Aber Leute, das ist doch zu kurz gedacht, oder? Das ist doch nicht das, was wirklich unsere Identität ist, was das bestimmen soll, wer wir wirklich sind. Und deshalb lasst uns in die Bibel schauen, weil das lohnt sich, zu sehen, wer wir wirklich sind. Das wird uns nachhaltig verändern und nachhaltig prägen. Schaut mal, unser heutiger Bibeltext steht in Hebräer 11, die Verse 24 bis 27. Und da geht es um Glaubenshelden. Da heißt es, Menschen, die geglaubt haben, und das ist genauso eingetroffen, die haben an den Schöpfergott, an Gott geglaubt, und das wurde denen zugute gerechnet. Und wir wollen heute von Mose lesen. Wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen, Hebräer 11. Die Verse 24 bis 27. Dort geht es um Mose und da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach, also die Bedrängnis, die Ängste des Christus, für einen größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die es in Ägypten gab. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Pharaos zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, also er hielt sich an Gott, als sähe er ihn. Also hier wird Mose beschrieben. Habt ihr schon mal den Namen gehört? Mose? Ja, ne? Mose, das ist die Geschichte in Ägypten. Er wird als Israelit geboren und da war es verboten, Kinder zu bekommen als Israeli, weil die wurden versklavt. Und dann wird er in ein kleines Schiffchen gelegt und auf dem Nil abgesetzt, richtig? Und dann, von da aus, wird er von der Tochter des Pharaos aufgenommen und adoptiert. Das heißt, er wächst in guten Verhältnissen auf, bei der Tochter vom Pharao. Und trotzdem weiß er, er gehört zum Volk Gottes. Er merkt, wie das Volk Gottes unterdrückt wird. Er bringt einen Ägypter um und muss leider fliehen, weil er den Pharao noch fürchtet. Und da, in dieser Flucht, in Midian heißt das, in einem ganz anderen Ort, wird er von Gott berufen. Und Gott gibt ihm eine neue Identität. Er sagt, Mose, ich sehe, was mit meinem Volk getan wird in Ägypten. Ich sehe, wie viel Leid sie erfahren. Ich weiß, wie es jeden Einzelnen geht. Kinder, und das ist auch für euch ganz wichtig, Gott weiß, wie es dir persönlich geht. Auch dir, Noel, ne? Gott weiß, wie es dir persönlich geht. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ne? Und das sagt Gott dem Mose in der Wüste. Da ist ein brennender Busch und dann sagt Gott, dich will ich nehmen, damit du der Befreier von Israel wirst. Okay? Weil ich sehe, wie das Volk unterdrückt wird. Wenn ihr Schwierigkeiten erlebt, Gott ist es nicht egal. Gott ist kein Gott, der hoch über der ganzen Welt irgendwo thront und irgendwelche wichtigen Sachen macht und sich nicht für dich interessiert. Sondern Gott sieht das Leid und er beruft Mose. Und was sagt Mose? Mose sagt, ich kann doch nicht reden, ich kann doch nicht schreiben. Und Gott sagt, hey Mose, ich habe dich geschaffen. Und deshalb, weil ich dich geschaffen habe, habe ich auch deine Zunge geschaffen, ich habe dein Gehör geschaffen, ich habe dein Gehirn geschaffen, deinen Verstand. Und ich werde dafür sorgen. Ich werde mit dir sein, ich werde dich begleiten. Du bist mein. Du gehörst zu meinem Volk und dich will ich gebrauchen. Das ist schon ganz besonders, oder? Was Gott da dem Mose anvertraut. Und daraufhin passiert so viel. Versteht ihr? Das ist die Grundlage, diese Berufung. Und dann lesen wir diese Verse aus Glauben, was Mose alles durch den Glauben tat. Durch Glauben weigerte er sich, der Sohn vom Pharao zu sein, von der Tochter des Pharaos. Durch Glauben lehnte er verschiedenste Sünden und falsche Dinge ab, die es in Ägypten gab, wo er sagen könnte, ja, ich lebe einfach als schöner, guter, reicher Ägypter und lasse mein altes Volk beiseite. Und da heißt es, durch Glauben hatte er sogar keine Angst vor dem Pharao. Er ging zum Pharao und sagte dem, hey, lass mein Volk ziehen. Das wäre so, wie wenn alle Produktionsmitarbeiter von, wen kennt ihr, Audi oder BMW, von einem auf den anderen Tag sagen, tschüss, wir sind weg. Ihr Krawattenträger, guckt, wie ihr eure Autos gebaut bekommt. Das hat sich Mose getraut. Er ging zum Pharao und sagte, lass mein Volk ziehen. Und das waren alles die Arbeiter, die Sklaven, Menschen, die gebaut haben, die gewirkt haben. Und er sagte, lass mein Volk ziehen. Konnte er das aus sich selbst machen? Nein, ne? Denn er wusste, ich bin von Gott berufen. Gott ist mit mir. Da heißt es, es war so, als sähe er den Unsichtbaren. Er hatte keine Angst vor dem Pharao, weil er wusste, der Gott, der bei mir ist, ist größer als der Pharao, der hier vor mir steht. Okay? Und dieser Gott ist nicht nur bei Mose. Schaut mal diesen Vergleich. Wir haben das am Anfang gesagt. Ich schreibe eine 1, ich bin ein guter Schüler. Ich schreibe eine 5, ich bin ein schlechter Schüler. Das heißt, das ist wie ein Aktienkurs. Mal fühlst du dich auf Wolke 7, weil die Freunde nett zu dir sind. Mal fühlst du dich wie ein Nichtsnutz, wie einer, den keiner gebrauchen will. Und damit haben wir zu kämpfen. Und Mose wusste, ich gehöre zu Gottes Volk. Gott ist bei mir jeden Tag. Und deshalb, auch wenn ich vom Pharao angebrüllt werde, später in der Wüste wird er vom Volk angebrüllt, doch er weiß, Gott ist bei mir. Gott führt mich Tag für Tag. Gott ist mein Schöpfer und er ist mein Beschützer. Und Kinder, kennt ihr die Rettungsnummer, die Notrufnummer? Wer kennt die Notrufnummer? Oh, die sollten alle kennen. Hier, der mit dem Rucksack, Spider-Man. Wie geht die Notrufnummer? Ah, Leute, es gibt auch manchmal Krisen im Leben, da muss man die anrufen. Wie geht die Notrufnummer? Ja, ruft mal rein. Ja. 110. Ja, da landet man bei der Polizei, ne? Da landet ihr alle, wenn ihr mal fertig seid mit der Ausbildung und dem Studium. Oder auf der anderen Seite, ne? Als Fahrer oder auf der Rückbank. Und wo? Aber es gibt noch eine andere Nummer. Wie geht die Nummer? 112, richtig. Und genau die gleiche Nummer, die gibt es auch in der Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Und zwar gibt es eine Rettungsnummer, wenn ihr euch unsicher seid. Ja, bin ich jetzt ein guter Schüler? Bin ich ein schlechter Schüler? Bin ich ein Klassenclown? Oder bin ich einer, der immer außen vor ist, der mit dem keiner sitzen will und so weiter? Oder bin ich ein geliebtes Kind Gottes? Dann ruft ihr an die 112, okay? Aber nicht auf den Handys eurer Eltern, sondern in der Bibel, okay? Und da steht folgender Vers. Da ist schon der Feuerwehrmann abgebildet. Und da heißt es im Vers davor, 111, also quasi 111, da kriegt man keinen gewählt, da heißt es, alle, die seinen, lehnten ihn ab. Und dann heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, also alle, die Jesus aufnahmen in ihr Herzchen, denen gab er, und was, auf einmal sind da nur noch Punkte. Was sagt er? Denen gibt Gott, wenn wir den Jesus aufnehmen, dann geben wir denen Kinder Gottes zu werden? Geben wir denen kleine Chancen, große Chancen, gute Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit? Nein, in diesem Vers heißt es, das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, ihr habt ein Recht darauf. Wenn ihr sagt, ich lasse Jesus in mein Herz, dann habt ihr ein Recht darauf, dass ihr Kinder Gottes seid. Und dann heißt es weiter, denen, die immer gut sind, richtig? Die werden Kinder Gottes, wenn die immer gut sind, wenn die nie was Falsches machen, so wie Weihnachtsgeschenke, ne? Hast du dich gut benommen, kriegst du ein Weihnachtsgeschenk. Hast du dich nicht benommen, kriegst du auch ein Weihnachtsgeschenk, kleineres. Aber ist es so bei Jesus? Nein, da heißt es, guck mal, ihr könnt zwar noch nicht lesen, ne? Aber oh, das kann sogar gar keiner lesen. Aber da heißt es, nicht die immer lieb waren, sind Kinder Gottes. Nicht die immer gut und brav in der Schule waren, sondern die an seinen Namen glauben. Das ist die einzige Voraussetzung. So wie Mose durch seinen Glauben gewirkt hat, das ist die Voraussetzung, Kinder Gottes zu heißen. Und wisst ihr, jetzt könnte die Predigt schon zu Ende sein, oder? Ja, ne? Wer bin ich? Und was würdet ihr sagen? Ich bin Gottes geliebtes Kind, oder? Ja, dann habt ihr schon viel gelernt. Und die Erwachsenen lehnen sich entspannt zurück, weil die sagen, das ist ja eine Kinderpredigt. Und da will ich drauf eingehen, ist es eben nicht. Weil dieses Thema ist nicht nur relevant für 37 Leute, die hier sitzen, auch wenn ich mich oft zu denen gedreht habe, sondern das geht uns alle an. Wer sind wir? Weil das bestimmt, wie wir uns verhalten. Wir hatten in unserer Firma ein Seminar und das hieß Konfliktmanagement. Also ihr könnt euch vorstellen, in Firmen oder auf dem Arbeitsplatz, da gibt es auch Konflikte und der Kollege, der Erfinder werden will, der wird das auch erleben. Als Ingenieur, da hat man immer wieder Konfliktsituationen, Problemstellen und die gilt es zu lösen. Und wir hatten ein ganzes Seminar, eine ganze Woche, einen ganzen Tag darüber, über Konfliktmanagement. Und da hatte die Referentin dann gesagt, es gibt vier psychologische Grundbedürfnisse. Die müssen erfüllt sein, damit man überhaupt ordentlich miteinander umgehen kann. Zum Beispiel, wenn wir das hier vorne sehen, wenn die zwei sich streiten, dann ist irgendwas unausgewogen in diesen Grundbedürfnissen. Und das eine ist, dass man sich geschätzt und als Individuum betrachtet fühlt. Dass man weiß, man ist wertvoll. Wenn man zum Beispiel mal krank ist, eine längere Zeit nicht in der Schule ist und dann wieder zur Schule kommt, dass dann gesagt wird, oh, schön, dass du wieder da bist. Du wurdest vermisst. Du warst die Person, die gefehlt hat. Die ganze Klasse hatte gar keinen Spaß, weil du nicht da warst. Das ist so, wenn das Individuum hervorsticht, dann fühlt man sich gut. Wenn man die Kontrolle hat, es ist schlimm, wenn man merkt, oh, irgendwas gerät aus den Fugen. Man will wissen, so lang ist der Unterricht, danach ist die Pause und so werde ich nach Hause kommen. Man will die Kontrolle haben. Ein starkes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, dass man sich weiß, was man wert ist, was man kann, was man drauf hat, dass man gut aussieht oder dass man clever ist und so weiter. Und dass man konsistent ist, das ist ein schwierigeres Wort. Das heißt, das, was man glaubt, das, was man sich vornimmt, dass das dann auch so eintrifft. Wenn ich sage, die Wolken sind am Abend lila, deshalb werden am nächsten Tag, wird das ein schöner Tag. Und das trifft dann so ein, dann sagt man, ja genau, ich lebe in dieser Welt und es passt. Wenn ich an das Karma glaube, dann sage ich, ich tue immer was Gutes und dann kommt irgendwas Gutes zurück. Ja, passt, sage ich mal. Ne? Lebe ich weiter so, wie ich bisher gelebt habe. Und so gibt es verschiedene Vorstellungen und man versucht das, was man erlebt, mit dem übereinzubringen, was man glaubt. Was passiert, wenn diese Dinge nicht erfüllt sind? Wie geht man dann in Konflikte, wenn man sich nicht gewertschätzt fühlt? Wenn man sich nicht angenommen fühlt? Was ist dann? Wer ist man dann? Merkt ihr, das ist wie eine Aktie. Man wurde gut behandelt, man fühlt sich gut, man geht ausgeglichen in Gespräche, vielleicht auch in Konfliktpotenzialgespräche. Aber wenn irgendetwas nicht gegeben ist, dann neigen manche Menschen dazu, aggressiv zu werden, laut zu werden. Die versuchen, Macht auszuüben, die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen oder Respekt zu bekommen. Und da ist dann etwas ausgeglichen, und man schweift in die eine Richtung ab oder man wird ganz still, ganz ruhig, frisst das in sich rein und macht sich Selbstvorwürfe, macht die anderen in seinen Gedanken schlecht und zieht sich zurück. Und wisst ihr, ich habe das Seminar gehört und ich dachte so, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Aber leider kam da jetzt nicht die Auflösung, sondern eher, schau, dass die Sachen irgendwie erfüllt sind von den Menschen, die dich umgeben, von den Situationen, die du in deinem Leben hast, dass du da ausgeglichen bist, um Konflikte ordentlich anzugehen. Aber in der Bibel finden wir viel tiefere Wahrheiten. Wir finden es so, dass wir als Kinder Gottes diese vier Grundlagen ständig zu 100% erfüllt haben. Schaut mal, Jonas hat das vorgelesen, Psalm 139. Er sagt, im Mutterleib wurdest du schon geschaffen. Ihr seht die Kinder hier vorne. Und welches Kind sieht genauso aus wie das andere? Sollen wir mal Memory spielen? Welche sind die Pärchen, die genau gleich aussehen? Schwierig, oder? Ja. Ja, die Zwillingsschwester. Okay, ich muss die Predigt umschreiben, glaube ich. Ja, das ist wirklich faszinierend, ne? Ihr seht gleich aus, aber ihr könnt euch unterscheiden. Eure Eltern können euch auch unterscheiden. Ja, ne? Fällt denen gar nicht schwer, euch zu unterscheiden, oder? Ja, ne? Und das ist so interessant. Gott hat keine Massenproduktion und gesagt, okay, jetzt haue ich da 100.000 Leute raus, die alle gleich aussehen, sondern da heißt es im Psalm 139, er hat dich gewoben im Leib deiner Mutter. Er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht und wunderbar geformt. Und das ist unser Gott. Und deshalb sind wir ein Individuum. Und wie wir geschätzt und geliebt sind und dass Gott alles unter Kontrolle hat, das steht zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Da sagt Jesus, hey, es gibt Sperlinge, also kleine Vögel, die kauft man für einen Groschen. Die kauft man für ein paar Pfennige, würden wir heute sagen, oder ein paar Cent. Dafür kriegt man einen Sperling. Und davon, von diesen nichts nützigen oder nicht wertvollen Tieren, fällt keines zu Boden, als dass der Vater im Himmel das nicht sieht. Und dann sagt er, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Und das ist nicht so, dass Gott hingeht und immer nachzählt, sondern er weiß es einfach. Er weiß es von sich aus, weil er Gott ist. Er weiß, wie viele Haare du hast. Und dann heißt es, wie viel mehr wert seid ihr als diese Sperlinge? Ihr seid wunderbar und ihr seid wertvoll. Und Gott hat euch hat alles unter Kontrolle, weil er sogar bemerkt, wenn ein Sperling auf den Boden fällt, wie viel mehr gibt er Acht auf das, was du tust und was dir passiert. Ein starkes Selbstwertgefühl. Das ist zum Beispiel so, wir haben hier den BVB-Fan. Wann fühlt er sich stark? Wenn der BVB gewonnen hat. Dann weiß er, der fühlt sich selbstbewusst, der geht in die Schule, ja, BVB hat wieder gewonnen, ein starkes Selbstwertgefühl. Wenn BVB verliert, zieht man den anderen Rucksack an. Rosanen Rucksack. Und dann geht man so in die Schule, weil man denkt so, ich schäme mich dafür. Und wisst ihr, Borussia Dortmund, ich will die nicht schlecht machen, aber die interessieren sich nicht so stark für dich. Und auch nicht für mich. Aber das ist auch nicht wichtig. Unser Selbstwertgefühl hängt von Gott ab. Und zwar, er hat sehr viel investiert. Er hat alles gegeben. Devin predigt gerade durch den ersten Petrusbrief. Und der Petrus sagt, ihr wurde teuer erkauft. Für euch wurde sehr, sehr viel bezahlt. Und wie viel ist viel Geld? Was denkt ihr? 100 Euro, ne? Und dann sagt er, für euch wurde sehr viel bezahlt. Nicht mal vergängliches Silber oder Gold wurde bezahlt, sondern womit hat Gott bezahlt? Weiß das jemand? Ich glaube, das wissen nicht mal die Erwachsenen. Ja.
Gott.
Ja.
Oder Jesus.
Jesus, ja. Okay.
Jesus hat
oh ja, genau. Ich hätte dir das Mikrofon geben müssen. Also, sie sagt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und hat mit seinem Blut bezahlt. Also, und Petrus sagt es nicht mit vergänglichem Gold oder Silber. Ich habe das gestern nochmal nachgeschaut. Kann Gold rosten? Also ich finde, Gold ist nicht vergänglich. Macht die Bibel einen Fehler? Nein, er sagt, das ist nichtig, das ist nichts wert. Gold ist nichts wert im Vergleich zu dem, was Gott für jeden Einzelnen bezahlt hat in Jesus. Mit seinem Blut hat er bezahlt. Und deshalb dürfen wir uns gewertschätzt wissen. Wir brauchen da kein Gefühl zu haben, sondern wir dürfen es wissen, für uns wurde dieser Preis bezahlt. Und das konsistente Leben, also das, was man lebt, das, was man glaubt, auch sieht und erlebt, das hat Mose erlebt. Versteht ihr? Er ging zum Pharao, stellt sich dorthin und er weiß, Gott ist bei ihm. Der Pharao wird ihn nicht einen Kopf kürzer machen, sondern er weiß, Gott ist bei mir und sorgt für mich. Und diese Konsistenz, die dürfen auch wir heutzutage erleben. Ich weiß nicht, wir schauen in die Nachrichten und wer von uns schaut sich die Nachrichten an und sagt, das kann ich aber nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Dass Menschen andere Menschen umbringen? Nee, also ich glaube ja an das Gute im Menschen und der Mensch ist von Grund auf gut und der macht nichts Böses. Dann merken wir, das ist nicht konsistent. Wer Kinder hat von uns, der merkt das auch. Der sagt, ich habe meinem Sohn oder meiner Tochter nicht beigebracht, Dinge wegzunehmen, aber die machen das trotzdem. Aber der Mensch ist doch von Grund auf gut. Und da merken wir, wenn wir an Gott glauben, an die Bibel glauben, wo die Bibel sagt, hey, der Mensch ist von Grund auf böse, der Mensch, der braucht Vergebung, der braucht Errettung, dann wissen wir so, oh, es ist sinnvoll, an diesen Gott zu glauben, der uns geschaffen hat. Und dann haben wir diese Grundbedürfnisse immer gestillt. Kinder, was denkt ihr? Ich in der Grundschule. Hatte ich auch manchmal Probleme oder Konfliktsituationen? Schaut mal, ich war so groß wie ihr. Ne? So groß. Und wisst ihr, wie schwer ich war? Ich war genauso schwer wie jetzt. Okay? Also diese Körpermasse auf diese Körpergröße. Und dann war ich in der dritten Klasse. Und da wurde ich in eine Parallelklasse versetzt. Für eine Woche, wahrscheinlich war die Lehrerin krank. Auf jeden Fall war ich eine Woche in der Nebenklasse. Und die Lehrerin dort hat sich schwer getan mit meinem Namen. Ich heiße Lukas Dick und die konnte sich Lukas nicht merken. Wie hat sie mich dann genannt? Dickerchen. Okay? Dann hat die gesagt, hier Leon, Luis und so weiter und das ist der Dickerchen. Und ich, kleiner Junge, okay, was denke ich, wer ich bin? Ich bin ein Dickerchen. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle, was denke ich dann? Ja, die hat recht, ich bin ein Dickerchen. Ich bin dann von der Schule nach Hause, ganz bedröppelt. Und dann habe ich meiner Mama erzählt, was ich in der Schule erlebt habe. Und liebe Kinder, das ist ein ganz guter Tipp. Immer erzählen, was ihr in der Schule erlebt habt an dem Tag. Okay? Genau. Wollt ihr euch mal umsetzen? Hier, du mit der Brille, komm mal hier hin, ja? Komm hier rüber. Also ich habe die Kraft und auch die Macht und den Willen, dich darüber zu... Okay, benehmt euch. Also, passt auf. Hört gut zu. Es ist so, ich bin dann nach Hause gekommen und habe meiner Mama das erzählt. Ich habe gesagt, ich, kleiner dicker Junge, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich das. Und meine Lehrerin nennt mich Dickerchen. Hat meine Mama gesagt? Oder was hätte sie sagen können? Sie hätte sagen können, ja, Lukas, das stimmt. Ich rechne mit dem Taschenrechner dein BMI aus. Du bist zu schwer oder was auch immer. Aber sie hat mich gesehen und die sah meinen inneren Wert und hat gesagt, Lukas, das stimmt nicht. Du bist nicht ein Dickerchen, sondern du heißt Lukas. Oder sie kann dich Herr Dick nennen, aber nicht Dickerchen. Du kannst mutig sein und gestärkt sein, weil das bist nicht du. Du bist nicht dein Äußeres, du bist nicht dein Aussehen, du bist nicht deine Intelligenz. Okay? Und sie hat meinen inneren Wert gesehen. Und genauso mutig konnte ich das dann am nächsten Tag der Lehrerin sagen und die hat das auch verstanden. Okay? Das heißt, wenn ihr euren inneren Wert kennt, wenn ihr wisst, ihr seid ein geliebtes Kind Gottes, dann müsst ihr keine Angst haben vor Ausgrenzung, vor Mobbing, ihr dürft immer wissen, Gott ist bei euch. Ihr habt immer den gleichen Wert. Es gibt noch Verse, die euch Mut machen sollen. Und zwar zum Beispiel in Jesaja 43, 1b heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich errettet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du, also du, liebes Kind, bist mein. Und das sagt Gott zu dir, du bist sein geliebtes Kind. Oder in Jeremia 31, Vers 3 heißt es, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und diese Liebe von Gott, die ist unermesslich. Er liebt und liebt und liebt. Da, wo wir Menschen, oder er vergleicht das mit Kind- und Elternbeziehung, aber wir merken, wir Eltern hier auf Erden, wir sind begrenzt. Und Gott ist ein Gott, der unbegrenzt ist, der alle Möglichkeiten hat, alle Kraft hat und der bei dir ist, ob du zu Hause bist oder in der Schule. Gott ist bei dir. So, liebe Kinder, ihr habt es schon fast geschafft. Was gibt es am Ende der Stunde immer? Hausaufgaben, ne? Jetzt sagen die Eltern, nein, du kannst den Kindern noch keine Hausaufgabe geben. Die sind doch noch gar nicht in der Schule. Aber ich mache das trotzdem, okay? Ihr kriegt Hausaufgaben auf. Manche haben sich sogar darauf gefreut, Hausaufgaben zu bekommen, oder? Schaut mal. Ihr werdet ab Donnerstag, oder wann beginnt die Einschulung? Ja, Donnerstag, ne? Werdet ihr immer früh aufstehen müssen. Und dann gibt es immer diese Phase, wo ihr aufsteht und dann ins Bad geht, um euch frisch zu machen. Und dann guckt ihr in den Spiegel und wen seht ihr da? Genau. Wen siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Wen siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Ja. Wen siehst du da? Mich, ne? Man sieht sich selber. Manche Erwachsene sehen da eine fremde Person, waschen die trotzdem. Aber, schaut mal, wenn ihr dann da in den Spiegel guckt und euch seht, dann hebt ihr eure rechte Hand oder eure linke Hand. Schaut mal, macht mal alle so. Perfekt. Genau. Und dann gibt es 5 Finger, richtig? Und dann könnt ihr sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Okay? 5 Finger, 5 Worte. Passt, ne? Okay, dann macht mal mit mir mit. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und das sagt ihr eurem Spiegelbild. Und dann wisst ihr das für den ganzen Tag. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Egal, was in der Schule passiert, egal, wo ich mich befinden werde, das bleibt immer gleich. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Okay? 5 Finger und den Spiegel seht ihr wahrscheinlich jeden Morgen. Und dann sagt das euch immer wieder, hey, ich bin nicht nur ein hübsches Mädel oder ein kräftiger Junge oder was auch immer, sondern ich bin Gottes geliebtes Kind. Okay, 5 Finger. Das ist eine Hausaufgabe, die jeden Morgen über 10 Jahre Schule hinweg, okay? Super. Liebe Kinder, das ist unglaublich wichtig und ich würde gerne noch mit euch beten, mit uns beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, ihr auch, dann beten wir dafür. Ja, Herr Jesus, danke dir dafür, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Gott, du siehst, ja, wie viel Potenzial hier vorne steht, die vielen Erstklässler, die jetzt in die Schule kommen. Danke dir für das Schulsystem. Und Gott, wir bitten dich wirklich darum, dass sie das verinnerlichen, dass sie nicht das sind, was Menschen von außen an sie herantragen, sondern dass sie im tiefsten Inneren wissen, dass sie deine geliebten Kinder sind, Herr Jesus. Ja, lass auch uns als Erwachsene das immer wieder vorhalten und verinnerlichen, dass du es bist, der uns hält, der uns führt und ja, dir entgleitet nichts, nichts passiert aus dem Zufall, sondern du hast alles in deiner Hand. Danke dir dafür. Amen.